Wer sich Schloss Freudenberg nähert und damit auch dem Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens, der begegnet vermutlich Schnecken. Schnecken, die sowohl an der Hauswand des Schlosses zu erkennen sind, als Nachbildungen, übergroß. Schnecken, die auf den Markierungssteinen sitzen und Schildern, die auf das Thema Schnecken hinweisen. Grund genug, Schnecken zum Thema dieses Podcasts zu machen. Heute geht es um Schnecken. Sie gehören zu den Weichtieren und sind die einzige Gruppe der Weichtiere, die sich neben dem Leben im Wasser auch an das Leben an Land angepasst haben. Zu den Weichtieren gehören recht unterschiedliche Tiere. Ich zitiere von der Seite weichtiere.at: Wer würde eine langsam auf der Erde kriechende Schnecke, einen pfeilschnell durchs Meer schießenden Kalamar oder eine still am Grunde eines Sees sitzende Teichmuschel für Angehörige derselben Tiergruppe halten? Wer würde einen Riesenkalamar von 20 Metern und eine Schnecke von 0,3 mm Größe vergleichen wollen? Dennoch sind dies alles Weichtiere, die trotz ihrer äußerlich sehr unterschiedlichen Erscheinung gemeinsame Merkmale aufweisen. Diese gemeinsamen Merkmale haben schließlich zur Bildung des Tierstamms der Mollusca durch den französischen Biologen Cuvier geführt. Zitat Ende. Bei der Suche nach einem Ansprechpartner oder einer Ansprechpartnerin zum Thema Schnecken stieß ich auf einen Presseartikel, in dem über den Fund einer neuen Süßwasserschnecke, getauft auf dem Namen Opacuinola Greta Thunberg, berichtet wurde. Ich nahm mit Professor Martin Haase Kontakt auf und hatte Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Er forscht seit Jahrzehnten zu Schnecken und lehrt an der Universität in Greifswald.
Begonnen hat das Ganze in Wien. Ich bin also gebürtiger Wiener, habe dort auch studiert, meine Doktorarbeit gemacht und dann auch noch einen kurzen Postdoc. Bin dann in die Schweiz an die Uni Basel, war dort Oberassistent für 5 Jahre. Von dort ging es für 2 Jahre nach Neuseeland ans National Institute of Water and Atmospheric Research. Dort habe ich dann mit den neuseeländischen Schnecken gearbeitet. Von dort zurück nach Europa, 10 Monate Paris am Museum National d'Histoire Naturelle in der Molluskenabteilung. Von dort habe ich mir ein Projekt in Bonn geschrieben, wo ich dann bei einem Kollegen für 1 Jahr unterkam. Dort habe ich meine Frau kennengelernt und dann haben wir uns gemeinsam nach Greifswald beworben und jetzt seit Ende 2006 leben wir in Greifswald. Also sind stationär nach dieser Odyssee.
Und immer noch den Schnecken verbunden?
Immer noch den Schnecken verbunden. Die Forschungsreisen, Expeditionen führen mich nach wie vor in entlegene Regionen. Spektakulärsten sicher Neukaledonien und andere pazifische Inseln. Ja.
Das heißt, die Neugier ist immer geblieben?
Die ist bis heute da, ja. Die treibt einen an als Forscher.
Schnecken finden sich weltweit. Und es lassen sich eine Vielzahl von Arten unterscheiden.
Ja. Ich glaube, es sind etwa 70.000 beschriebene Arten von Schnecken aktuell.
Und Schnecken sind tatsächlich etwas, was weltweit vertreten ist?
Die haben wir weltweit auf dem Festland mit Ausnahme von Antarktika, so viel ich weiß. Grönland müsste ich suchen, ob da was kriecht. Marien überall. Festland sind die kältesten Regionen natürlich nicht so divers generell. Und ich glaube, Landschnecken gibt es dort nicht.
Ich hatte gelesen, dass es Schnecken schon sehr, sehr lange gibt, bis zu 500 Millionen Jahren. Und hier fragte ich nach.
Ja, die ältesten Fossilien sind sehr, sehr alt. Die gehen weit ins Paläozoikum zurück. Das ist eine der ältesten Gruppen, die wir kennen. Das liegt zum Teil wohl auch daran, dass ihre Kalkschale eben auch ein gutes Fossilisationspotenzial hat, das dann eben über sehr, sehr lange Zeiten auch erhalten bleiben kann.
Bedeutet dies, dass Schnecken sich auch sehr, sehr gut an Veränderungen haben anpassen können? Gleichzeitig aber auch hatte ich gelesen, dass es mittlerweile ein großes Artensterben gegeben hat.
Ja, Aussterben gehört zur Evolution. Das muss man schlicht so sehen. Das ist normal. Was man heute so sieht an Aussterben, ist allerdings zu einem großen Teil auch durch uns verursacht. Man spricht auch vom 6. großen Massenaussterbeereignis, das eben durch den menschlichen Einfluss auf die Natur getrieben wird, zu einem großen Teil. Also die Aussterberate ist aktuell deutlich höher als das, was man so als Hintergrund, als normales Aussterben bezeichnen würde.
Liegt das, so meine Frage an Professor Haase, eher daran, dass tatsächlich die Flächen reduziert worden sind, auf denen Schnecken sich bewegen können? Oder ist es möglicherweise auch der Eingriff des Menschen durch chemische oder andere Dinge?
Ja, beides. Wir vernichten Habitate für Tiere, für Pflanzen, und wir bringen Substanzen aus, die nicht vertragen. Also das ist schon komplexer, was wir denen antun. Über den Klimawandel haben wir Einfluss. Also das kann man ganz klar nachweisen mittlerweile. Und darunter leiden eben Flora und Fauna.
Ausgangspunkt der Forschungsarbeiten von Professor Haase war eine Diplomarbeit. Faszinierend ist die hohe Diversität bei Schnecken. Winzige Schneckenarten sind Spezialisten und an einen bestimmten Lebensraum exakt angepasst und können nur in diesem bestimmten Lebensraum alle Stadien ihres Lebenszyklus komplett durchlaufen.
Ich beschäftige mich tatsächlich seit mittlerweile Jahrzehnten mit einer Gruppe von Schnecken, die einfach sehr klein sind und sich umgekehrt durch eine sehr, sehr hohe Diversität auszeichnen, wo jede einzelne Art in der Regel eine sehr kleinräumige Verbreitung hat. Dem gehe ich eben nach, und deswegen können wir da auch noch sehr, sehr viele neue Arten entdecken. Erstens war man noch nicht an allen Orten dieser Erde, und zweitens hat man dann auch dort noch nicht nach Schnecken geguckt. Deswegen gibt es da eben auch noch viel zu finden. Ja, in Südeuropa findet man noch sehr, sehr viel Neues, aber dann halt in exotischeren Regionen, dazu gehört auch Neuseeland eben, da spielen sie drauf an. Ich habe dann auch viel in Neukaledonien gemacht, aktuell auch ein Projekt laufen. Da sind die Tiere sogar noch kleiner zum Großteil, also da gehen wir auf einen Millimeter runter, manche sogar noch kleiner. Ja. Begonnen hat das mit meiner Diplomarbeit in Wien im Prinzip. Dann war ich auf der Suche nach einem Thema, und dann hat eine Dozentin vorgeschlagen, mit Hydrobioiden können sie noch berühmt werden. Ich hatte keine Ahnung, was das heißt, aber es ist dann gelungen. Ich habe auch in Österreich Formen gefunden, die zu beschreiben waren, und so hat das im Prinzip begonnen. Die Gruppe würde man jetzt als Überfamilie bezeichnen. Wir haben in Europa 4 Familien vertreten, und dieselbe ökologische Funktion haben im australasiatischen Bereich eine Gruppe, die nach einem Herrn Tate benannt ist. Tateidae heißen die dann als Familie. Von der Biologie praktisch identisch. Ein großer Teil lebt in Quellen. Manche gehen sogar ins Grundwasser oder ins Sandlückensystem. Die machen dort das Gleiche wie hier in Europa unsere Familien. Also das, was mich vor allem fasziniert, ist die Vielfalt. Stand heute habe ich tatsächlich 200 Arten, fast alle aus dieser Gruppe, neu beschrieben. Also ja, die hatten noch keine Namen und haben dann durch mich und meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann aufmerksam bekommen, einen Namen bekommen und sind somit in Katalogen, in Listen. Man kann damit arbeiten, sie sind naturschutzrelevant etc.
Ein wichtiger Aspekt dabei ist sicherlich, Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Das versuche ich ja, zumindest Aufmerksamkeit dafür zu kreieren. Und ab und an gelingt das auch ganz gut. Ich habe schon erwähnt, dass sie oft sehr kleinräumig verbreitet sind. Viele sind Habitatspezialisten. Wir finden sie dann nur in Quellen, im anschließenden Bachoberlauf, bis sich eben die Bedingungen deutlich ändern und sie sich nicht mehr dort halten können. Manche gehen, wie gesagt, ins Grundwasser und sind dann. Diese kleinräumige Verbreitung, oft finden wir Arten nur in einem Tal, manche kennen wir nur von einer Quelle sogar. Und umgekehrt sehen wir, wie der Mensch in der Natur agiert. Und so eine Quelle ist sehr schnell ausgelöscht. Und wir haben tatsächlich einige Aussterbeereignisse in jüngerer Vergangenheit auch dokumentiert, leider.
Ich sprach Professor Haase auf den Schleim an. In seiner Antwort brachte Professor Haase folgendes Beispiel. Stellen Sie sich vor, so Professor Haase, Sie stehen auf einem Bein und unter Ihrem Fuß haftet ein Kaugummi. Wie kommen Sie voran?
Das ist eine komplett richtige Beobachtung, ja. Ja, ist genau so. Also Schleim wird, der Schleim, von dem wir jetzt sprechen, der wird in Drüsen am Fuß erzeugt. Und die sind vielgestaltig und erzeugen verschiedene Formen von Schleim, der auch verschiedene Funktionen hat. Was Sie schon erwähnt haben, ist das Kriechen natürlich. Das Kriechen auf verschiedenen Untergründen wird dann angepasst, eventuell kann wässriger sein, wird fester. Man kann es an der Farbe erkennen, dass sich die Zusammensetzung dann ändert, abhängig vom Untergrund. Der Schleim wird ausgestoßen als Abwehrreaktion. Dann werden oft Blasen mit eingeschlossen. Der ist meistens dünnflüssiger und wird dann gelb eventuell bei der Weinbergschnecke, bei den großen Schnecken. Da ist wohl die Hoffnung, dass dieser Schleim dann Fressfeinde abhält. Ja, also solche Dinge kann man da beobachten.
Gibt es eine Erklärung dafür, wie das funktioniert? Sind das Entscheidungen oder Automatismen, die da in Gang gesetzt werden?
Ja, wie man das interpretiert, das wäre sehr anthropomorph, wenn wir sagen, ja, die erkennt jetzt, was da ist, und dann macht sie den passenden Schleim dazu. Wahrscheinlich ist es einfach so, die merkt, darauf kriege ich gerne und auf was anderem kriege ich nicht so gerne. Auf trockenem Beton zum Beispiel oder über trockene Kieselsteine, das ist unangenehmer. Da muss sie auch viel mehr Energie investieren, um den Schleim zu produzieren. Trockenheit ist nie gut für eine Schnecke, die möchte Feuchtigkeit. Also so muss man das eher sehen. Also wahrscheinlich über, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an und entsprechend wird dann Schleim produziert. Ob sich das jemand mal genauer angesehen hat in Verhaltensexperimenten, wüsste ich jetzt nicht. Müsste man auch anschauen, was neuronal dazu passiert. Das ist nicht ganz trivial dann.
Aber Sie können ja selbst Glasplatten hoch, ne? Also
den Glasplatten alles kein, hoch.
Sie können sich abseilen an einem Schleimfaden.
Manche machen Schleimfäden und lassen sich dann von einer Pflanze auf den Boden herab. All das ist beobachtet, genau. Kann man beobachten, gar nicht mal so selten. Ja, Schleim ist tatsächlich was Besonderes. Ein Dozent in Wien hat uns Studenten ausgehend von einer Paradoxie erklärt, wie das funktioniert beim Kriechen. Das ist tatsächlich faszinierend. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem Fuß und auf einem Kaugummi. Wie kommen Sie kleben? Wie kommen Sie jetzt vorwärts? Das ist die Situation, die Schnecke hat. Sie hat einen Fuß und klebt mit Schleim fest. Das ist so mit der Kaugummi-Erfahrung nicht zu lösen. Aber wenn man sich den Schleim genauer anguckt und auch sieht und auch die Schnecke beobachtet, dann sieht man Wellenbewegungen über den Fuß laufen. Gerade wenn man ein Tier auf eine Glasscheibe setzt. Das heißt, da gibt's Zonen auf dem Schneckenfuß, die stabil sind, wo sich nichts bewegt, und andere Zonen, die dynamisch sind, wo sich was bewegt. Und in diesen zwei verschiedenen Zonen hat der Schleim verschiedene Eigenschaften. Das ist das Spannende. Wenn man Schleim nicht bewegt, dann klebt er. Und wenn man den Schleim leicht bewegt, dann wird er flüssiger. Diese Eigenschaften machen sich die Schnecken zunutze. Die lassen eben Wellen von bewegten und unbewegten Zonen über ihren Fuß gleiten. Und in den bewegten, da schieben sie sich nach vorne. Dort ist der Schleim dünn, da kann man den Fuß vorwärts schieben. Und zugleich bleiben sie haften am Substrat an den anderen Zonen. Das ist so die Kurzfassung von wie eine Schnecke kriecht. Eine Landschnecke, muss man sagen.
Das ist also eine Eigenschaft des Schleims, die Sie gerade oder soeben beschrieben haben.
Genau, das ist bei Materialwissenschaftlern ein sehr gefragtes Studienobjekt, weil dieser Schleim eben so seltsame Eigenschaften hat.
Ein anderes Phänomen ist der Fressvorgang bei Schnecken. Dabei kommt die Radula, eine Raspelzunge, zum Einsatz. Diese kann sehr unterschiedlich gestaltet sein und kann daher auch als Merkmal zur Identifizierung herangezogen werden.
Sie sprechen von der Radula, von der Raspelzunge, die viele, viele Hörer und Hörerinnen vielleicht schon gesehen haben. Wenn eine Schnecke eine Glasscheibe entlang kriecht, dann sieht man da aus dem Mund dass da was ausgestülpt wird, das ist die Raspelzunge, mit der sie den Untergrund nach Nahrung absucht. Oder wenn man ihr ein Salatblatt gibt, dann sieht man auch, wie sie frisst. Und dazu nutzt sie eben diese Raspelzunge. Und die besteht aus vielen, vielen Reihen von Zähnchen. Die sitzen auf einem Band sozusagen, das kann man fast als Förderband betrachten. Am Hinterende sitzen sie in einer sogenannten Radula-Scheide. Dort werden die Zähnchen produziert. Und vorne, wo sie gebraucht sind, dort fallen sie auch ab und zu aus. Sie werden dort also abgenutzt durch den Gebrauch, fallen der Schnecke aus dem Mund sozusagen und werden dann von hinten aber nachgebildet. So hat die Schnecke also immer ein frisches, brauchbares Gebiss und kann so, braucht so nicht zu verhungern mit der Zeit. Und die Diversität dieser Radula, die ist über die Schneckengruppen sehr hoch. Wir können sie also zu einem Teil auch taxonomisch verwerten, also für die Identifizierung von Gruppen, von Arten nutzen. Und das, es gibt unsere Landschnecken, wie Weinbergschnecke etc., die haben sehr viele gleichgestaltete Zähne. Andere Schnecken haben in ihren Zahnreihen ganz unterschiedlich gestaltete. Das ist also an die Nahrung angepasst. Wir haben auch karnivore Schnecken, Schnecken, die also andere Tiere fressen. Da sind die Zähne wieder anders gestaltet und am extremsten ist das bei den marinen Kegelschnecken der Fall. Da besteht eine Zahnreihe nur noch aus einem Zahn und der sieht aus wie eine kleine Harpune mit Widerhaken und Ähnlichem. Und daran inseriert eine Giftdrüse. Dieses Gift kann sehr, sehr stark sein. Mit dem erbeuten diese Schnecken entweder Würmer, andere Schnecken oder auch Fische. Es gibt also Kegelschnecken, die Fische erbeuten, die sie lähmen können mit ihrem Gift, töten können mit ihrem Gift und die werden dann ganz verschlungen und dann wird erstmal eine Woche lang verdaut bis sie wieder Hunger kriegt.
Ich fragte erstaunt nach, als Ganzes verschlungen?
Als Ganzes verschlungen. Da gibt es ganz tolle Videos auf YouTube zum Beispiel, wo sowas zu sehen ist.
Das Gift mancher Kegelschnecken ist ausgesprochen stark. Der Forschung gelang es, die Gonotoxine zu isolieren, die heute in der Medizin im Rahmen der Schmerztherapie Anwendung finden.
Zu den Kegelschnecken würde ich gern noch mal hinzufügen, dass das sogar medizinisch interessant sein kann. Das Gift ist bei manchen Arten extrem stark, kann auch uns Menschen gefährlich werden. Mhm. Es gibt auch Todesfälle, Menschen, die von einer Kegelschnecke gestochen wurden und dann daran verstorben sind. Aber es hat sich gezeigt, dass dieses Gift als starkes Schmerzmittel genutzt werden kann. Das wird mittlerweile seit mehreren Jahren auch kommerziell vertrieben. Also in der medizinischen Anwendung ist es bereits. Das sind die sogenannten Konotoxine, die da Anwendung finden. Und die werden in der Schmerztherapie eingesetzt. Also man kann dadurch zum Beispiel Morphium substituieren. Morphium, wissen wir, hat starke Nebenwirkungen. Man wird abhängig davon. Die Dosierung muss stets erhöht werden. Diese Konotoxine kann man deutlich geringer dosieren. Dadurch entstehen keine Abhängigkeiten und der Patient, die Patientin hat dadurch all diese unangenehmen Nebenwirkungen nicht.
Ich frage nach, ob das ein Forschungsergebnis ist oder ob der Stoff auch schon mal von einem anderen Naturvolk vielleicht eingesetzt wurde.
Das glaube ich nicht. Das habe ich auch so nie gehört. Das haben sich Forscher tatsächlich direkt angeguckt. Solche starken Natursubstanzen sind oft attraktiv für Forscher. Und dann hat man sich dran gesetzt und geschaut, was macht dieses Gift. Das sind Neurotoxine, also gehen aufs Nervensystem. Und dann ist der Verdacht nahe, dass man damit auch was bewirken kann vielleicht. Mhm. Und in dem Fall hat sich das eben tatsächlich als wahr und brauchbar erwiesen.
Schnecken dienen seit Jahrhunderten als Nahrungsquelle. Funde weisen darauf hin, dass sie bereits in der Jugendsteinzeit als Nahrungsmittel dienten. Angeblich mästeten die Römer Schnecken mit Milch, würzten sie, um sie danach zu braten und zu verspeisen. Deutlich später waren Schnecken eine beliebte Fastenspeise in Klöstern, da sie weder als Fisch noch als Fleisch betrachtet wurden. Somit konnte man sie verzehren, ohne Fastengebote zu verletzen.
Also das ist sicher die verbreitetste und naheliegendste Anwendung, Schnecken als Nahrungsquelle. Das gilt marin wie terrestrisch, wie Nacktschnecken auch, ja. Und um die Weinbergschnecken und Verwandten, das ist eine Art Industrie, ja. Unsere Weinbergschnecke wurde unter Schutz gestellt, weil sie übersammelt war. Ist heute noch geschützt, also die dürfen wir nicht draußen einfach einsammeln, auch nicht in Gebieten, wo sie ganz sichtlich sehr, sehr häufig sind. Die sind nach wie vor streng geschützt. Aber es gibt Schneckenfarmen. Und dort wird in der Regel nicht die Weinbergschnecke gezüchtet, kann auch der Fall sein, dann haben die Genehmigungen dazu, sondern das ist eine meist mediterrane Schnecke, eine Verwandte, die nicht ganz so groß ist, die in den meisten Schneckenfarmen gezüchtet wird. Das ist Corno aspersum, heißt diese Art auf Lateinischen. Le petit gris, sagen die Franzosen. Und das sind tatsächlich Tonnen, von denen wir dann sprechen, ja.
Heute sind Schnecken vielleicht eher eine Delikatesse. In der Fastenzeit, so hatte ich gelesen, dienten Schnecken als Ersatz für Fleisch. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass sie auch in anderen Kulturen als Nahrungsmittel verwandt werden. Ich sprach Professor Haase darauf an.
Richtig, oder? Richtig. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, ich habe schon erwähnt, vielfach marine Schnecken auch. In Neuseeland, bei den Maori, werden die großen Seeohren gegessen. Das kennen vielleicht viele Hörerinnen und Hörer, die sind innen schön perlmutterig, sind eben ohrförmig und die großen Arten, die werden oft 20 Zentimeter und größer. Die haben eben auch einen großen Muskel und der ist gut essbar. Das heißt Power auf bei den Maori in Neuseeland. Das ist dort eine wichtige Nahrungsquelle. Die kontrollieren auch die Befischung. Dadurch werden die Bestände auch erhalten und geschützt. In anderen Regionen der Erde werden verwandte Arten genauso gegessen. Von Sri Lanka habe ich gehört, dass bei einer großen Stachelschnecke Scheibchen vom Fuß abgeschnitten werden, die dann als Kaugummi verwendet werden. Im Mittelmeerbereich an den Atlantikküsten gibt es unsere Strandschnecken, Litorinen, die gekocht gegessen werden, dann mit dem Zahnstocher aus der Schale geholt werden. In Portugal, in Lissabon, bin ich mal in ein Festival de Caracóis geraten, ein Schneckenfestival. Also das war im Prinzip ein riesen Bierzelt von der Größe, wo lauter kleine Küchen aufgebaut waren, die eben Schnecken zubereitet haben. Das waren im Wesentlichen drei verschiedene Arten von Landschnecken, die dort gekocht wurden, mit verschiedenen Soßen versehen wurden. Das war beeindruckend, welche Mengen dort verarbeitet wurden und wie beliebt das bei den Portugiesen war. Das war also tatsächlich eine Atmosphäre wie bei uns eventuell im Bierzelt oder im Biergarten. In Wien war ich jetzt auf einer Schneckenfarm. Auch dort werden schon Schnecken produziert für die Gastronomie. Ja, also das ist weit verbreitet und zum Teil eine wichtige Quelle für Protein. Ja.
Tarnung und Sonnenlicht spielt für die Gestaltung des Schneckengehäuses eine wichtige Rolle.
Generell ist das eher eine Frage von Selektion. Also das eine ist Tarnung, das andere ist zum Beispiel die Reflexion von Sonnenlicht. Das sind so zwei Kräfte, zwei Parameter, die auf eine Landschnecke zum Beispiel einwirken können. Fressfeinde auf der einen Seite oder Sonnenlicht auf der anderen. Das ist relativ gut untersucht bei unseren Bänderschnecken, Heiden oder auch Schnirkelschnecken. Das sind die bei uns relativ häufig im Garten anzutreffen sind. Die haben eine gelbe, rosa oder braune Grundfarbe und dann haben sie entweder gar kein braunes Band, ein braunes Band oder bis zu 5 braune Bänder über die Schale laufen. Da hat man genau diese beiden Aspekte sich näher angeguckt. Wie wirken diese Selektionsfaktoren? Man hat zum Beispiel gefunden, dass die hellen Formen eher in offenen Landschaften zu finden sind und die dunklen Formen in schattigeren Habitaten anzutreffen sind. Also hier hätten wir Selektion über die Sonneneinstrahlung, Selektion auf die Farbe. Und dasselbe kann man zeigen für Fressfeinde, also Tarnung vor Fressfeinden. Beziehungsweise gibt es da auch einen ganz interessanten Aspekt. Drosseln, Amseln fressen gerne diese Schnecken. Und die bilden sowas wie ein Suchbild unter Umständen aus. Sie erkennen dann eine dieser Formen, suchen die speziell in den Populationen heraus, dann überleben die anderen. Also zum Beispiel sehen sie die gelben Formen und übersehen dafür die rosanen. Und dann gibt es da so eine frequenzabhängige Selektion, dass die gelben dann rausgefressen werden, die rosanen werden häufiger und dann muss der Vogel sich wieder neu umstellen, und bis er die rosanen findet und die als Suchbild hat, und in Erdzeit können sich die gelben erholen. Solche Untersuchungen gibt es, da kann man genau diese Punkte zeigen. Bei marinen Nacktschnecken, die ja tatsächlich spektakulär bunt sein können, da nimmt man an, dass die zum Teil eben warnen. So wie eine Wespe. Wenn der Vogel lernt, Wespe sticht, tut weh, dann fasse ich keine, pieke ich da nicht mehr rein in eine Wespe, schnappe ich mir die nicht mehr. Analog gibt es das auch bei anderen Gruppen, Schmetterlingen oder eben auch bei den Nacktschnecken im Meer. Da gibt es auch Formen, die Hydrozoen fressen, Hydrozoen haben Nesselkapseln, so wie Quallen. Die bauen dann die können diese Nesselkapseln aufnehmen und speichern in Ausstülpungen. Die haben fädige Anhänge auf dem Rücken und da gehen diese Nesselkapseln hinein. Und wenn dann ein Fisch da reinzwickt, dann wird er genesselt. Und dann ist die Hoffnung, dass der sich auch merkt, na, die vermeide ich beim nächsten Mal lieber. Und diese Formel sind oft eben spektakulär bunt und dann kann der Fisch lernen, okay, was so bunt ist, das ist vielleicht nicht so gut.
Ich hatte gehört, dass Schnecken in der Lage sind, ihr Gehäuse selbst zu reparieren, und sprach Professor Hase auf dieses Phänomen an.
Ja und nein, in Grenzen. Wir finden oft Landschnecken, wie unsere Weinbergschnecke oder Schnirkelschnecke, wo die Schale ganz offensichtlich mal einen Unfall erlebt hat. Da sehen wir Brüche, quasi Narben am Gehäuse, an der Schale. Wenn das nicht zu groß ist, dann kann sowas repariert werden, ausgebessert werden. Am einfachsten geht das am Schalenrand, denn das ist die einzige Zone, wo die Schnecke wächst. Wenn das weiter hinten am Gehäuse passiert, dann sind die Reparaturmöglichkeiten eingeschränkt. Bei kleineren Verwundungen, kleineren Schäden geht das. Wenn es zu groß wird, dann nicht mehr, dann verändert die Schnecke in der Regel.
Können Schnecken auch Körperteile regenerieren?
Bei Körperteilen, bei Marinen auf jeden Fall, da kennt man das, wenn da was abgezwickt wird. Bei manchen von den bunten Nacktschnecken kann das nachgebildet werden. Manche autotomieren auch gewisse Körperteile, wie man das bei Eidechsen kennt, die den Schwanz abwerfen können. So was Ähnliches gibt es bei Marinenschnecken auch. An Land ist es mir jetzt nicht bewusst, was nicht heißt, dass es das nicht gibt, aber das ist sicher nicht sehr häufig dort zu sehen.
Ich fragte nach, ob das Schneckengehäuse mitwächst.
Das wächst mit bei fast allen Arten, aber mit einem Limit. Also die sind irgendwann mal ausgewachsen, dann hören sie auf zu wachsen. Viele Arten bilden dann sowas wie eine Lippe aus. Also dann wird der Mündungsrand, der Rand der Öffnung verdickt, wird umgeschlagen, irgendeine Struktur entsteht dann. Manche bilden Zähnchen aus, Leisten aus. Das geschieht dann, wenn sie ausgewachsen ist. Und dann schalten sie um von Wachstum auf Geschlechtsreife sozusagen. Also dieses Aufhören des Wachstums ist korreliert damit, dass sie geschlechtsreif werden. Ah, okay. Energie, die vorher ins Wachstum gesteckt wurde, wird dann in Reproduktion gesteckt.
Es gibt Schnecken, die bis zu 30 Zentimeter groß werden können.
Ja, an Land, ja. Das sind so, bei den Großen sind es vielleicht an die 20 Zentimeter, aber exotischere Nacktschnecken können sehr, sehr groß werden zum Teil, ja. Im Meer gibt's Dinge, die auch bis zu einem halben Meter groß werden. Dann mit Schale sogar.
Schnecken gelten als zwittrig, also als Männchen und Weibchen zugleich. Auf meine Frage, gibt es dafür eine Erklärung, kommt Professor Hase auf den Liebespfeil zu sprechen.
Ja, nicht alle, aber gerade das Zwittertum, das ist schon spannend, was da abgeht. Ja, das stimmt, ja. Also an der Basis sind ursprüngliche Schnecken sind getrennt geschlechtlich. Da gibt es also Männchen und Weibchen.
Doch, ja. Getrennt.
Ursprünglich ja. Aber die abgeleiteten Formen, das sind unsere Landschnecken oder der groß überwiegende Teil unserer Landschnecken. Und ein großer Teil von Süßwasserschnecken sind zwittrig. Alle Lungenschnecken, so kann man es allgemeiner fassen, im Wasser und an Land sind zwittrig. Und dazu kommen ein paar andere Formen, die das auch sind. Und im Meer gibt es die sogenannten Hinterkiemerschnecken, die oftmals sehr, sehr bunt sind und oftmals keine Schale besitzen. Die sind auch zwittrig, sind also Männchen und Weibchen zugleich. Und das ist, wenn man sich das überlegt, wie das funktioniert, das ist schon sehr, sehr spannend.
Gibt es dafür eine Erklärung, warum es bei den Schnecken so ist?
Unmittelbar nicht. Also wir kennen nicht den einen Grund, warum Tiere oder auch Pflanzen zwittrig werden. Es gibt Modellüberlegungen, die zeigen, solange ein zwittriges Geschlechtssystem mehr Nachkommen produziert pro Individuum als bei eingeschlechtlichen Formen, lohnt es sich, diesen Aufwand, beide Geschlechtssysteme anzulegen, beizubehalten. Das ist so gesehen trivial, aber das kann man quantitativ eben auch zeigen. Zwittertum ist sehr weit verbreitet im Tierreich, gibt es in vielen Fortstämmen. Ja, aber bei den Schnecken auch in besonderen Ausformungen. Ein Stichwort wäre der Liebespfeil bei unseren Schnirkelschnecken, zum Beispiel bei der Weinbergschnecke.
Das bedeutet?
Ich hole mal weiter aus. Darwin hat zwei Formen von Selektion unterschieden. Natürliche Selektion, da geht es ums Überleben. Survival of the fittest ist die Kurzfassung. Und sexuelle Selektion. Er hat beobachtet, dass es eben innerhalb einer Art Individuen gibt, die einen höheren Reproduktionserfolg haben als andere Individuen. Individuen, die mehr Nachkommen erzeugen als andere. Und die geben dann natürlich ihre Gene in einer höheren Kopienzahl weiter als ihre Artverwandten. Und solche Linien setzen sich dann auch durch, evolutiv. Sexuelle Selektion kann dann sehr verschiedene Ausformungen nach sich ziehen und unterscheiden. Und die Geschlechter unterscheiden sich unter anderem auch in ihren Interessen natürlich. Das ist dann ein Spezialfall, das ist dann der sexuelle Konflikt, der in dieses Gebiet auch fällt. Und so haben Männchen, die sehr viele Spermien produzieren, da ist jedes Spermium billig, das Interesse, die sehr oft anzubringen. Die profitieren also von vielen Kopulationen mit verschiedenen Weibchen. Während bei Weibchen die Eier, die ja in der Regel sehr groß sind, und daher in geringerer Zahl nur produziert werden können, die sind dann teurer als Spermien. Die wollen eher, also die können sich es nicht leisten, mit vielen verschiedenen Männchen zu kopulieren. Davon haben sie nichts. Oder das funktioniert nicht, weil die Ressourcen nicht da sind. Die sind daran interessiert, gute Männchen zu finden, genetisch gute Väter für ihre Jungen zu finden. Das ist also quasi das Gegenteil. In diesem Konflikt entsteht sowas wie Partnerwahl. Also beide Geschlechter schätzen das Gegenüber ab. Ist mir der Partner gut genug? Will ich mich mit dem verpaaren? Will ich, dass seine Spermien meine Eier befruchten? Sollen das meine Kinder werden? So läuft das bei grob. Das ist sehr vereinfacht natürlich, aber das ist das Prinzip bei getrenntgeschlechtlichen Tieren. Interessanterweise existiert der Konflikt aber in Zwittern genauso. Also zwittrige Organismen haben diesen Konflikt innerhalb eines Tiers. Auch da will die weibliche Funktion möglichst gute Partner haben und die männliche Funktion will sich aber quantitativ quasi auslassen. Da sind eben auch viele Rituale entstanden, wo die Partner eben in einem langen Balzverhalten versuchen herauszufinden, was kann denn das Gegenüber, wie gut ist der, will ich mich auf den einlassen. Trotzdem haben viele Zwitter das Interesse, eher als Männchen zu agieren als Weibchen, weil sie eben dadurch einen höheren Reproduktionserfolg haben und sie versuchen dann, den Partner zu manipulieren. Und eines dieser Werkzeuge dazu ist dieser Liebespfeil, den es bei unseren Schnirkelschnecken gibt. Also bei der Weinbergschnecke, bei den Bänderschnecken und ähnlichen Formen. Also bei vielen unserer größeren Landschnecken. Dieser Liebespfeil kann in der Balz zum Einsatz kommen, ist eher von der Funktion ein Dolch. Also wird nicht abgeschossen, sondern wird gestoßen. Das ist ein kalkiges Gebilde. Bei der Weinbergschnecke so 6-7 Millimeter vielleicht groß. Sieht tatsächlich aus wie ein kleiner Dolch. Und der wird dem Partner in den Fuß, in den Kopf gestoßen. Und an dem Dolch hängen wieder Drüsen, das haben wir vorhin bei den Kegelschnecken, dieses Prinzip schon beim Fressen kennengelernt. Hier hängen an dem Liebespfeil oder Liebesdolch eben Drüsen, die ein Pheromon enthalten, also einen Wirkstoff, der auf den anderen Partner wirkt. Und mit diesem Pheromon, der Partner, der den stößt, kann seinen Gegenüber eben dann manipulieren, dass von seinen Spermien, die er danach übertragen wird, mehr zur Speicherung kommen. Dieses Pheromon beeinflusst, dass Teile vom weiblichen Genitalsystem des Partners, da ist unter anderem eine sogenannte Bursa copulatrix dran, eine Kopulationstasche, wenn man das übersetzen will, die verdaut alles, was so ins Genitalsystem kommt, und dazu gehören auch Spermien. Die verdaut also den Großteil der Spermien, die da reinkommen, die übertragen werden. Und das Pheromon hemmt nun die Funktion dieser Bursa copulatrix. Dadurch können mehr Spermien dann einen anderen Weg gehen und zur Speicherung gelangen. Die gespeicherten Spermien, die werden dann für die Befruchtung der Eier herangezogen. Das kann man quasi als ein Arms Race beschreiben, was da zwischen den Geschlechtern passiert und das innerhalb von Organismen. Das Fantastische ist, dass dieses System wahrscheinlich 6-mal unabhängig innerhalb der Landschnecken entstanden ist. Also auch das ist schwer zu verstehen, schwer nachzuvollziehen, aber das ist das, was wir sehen.
Auch hinsichtlich der Brutpflege gibt es offensichtlich zahlreiche Variationen. Oft werden die Eier einfach abgelegt und sich selbst überlassen. Aber dem ist nicht immer so.
Im Marinebereich gibt es einige Gruppen, die haben eine äußere Befruchtung. Also da werden Eier und Spermien ins freie Wasser abgegeben, die finden zueinander und dann kommt es zur Befruchtung und dann entstehen daraus Larven, die sich frei im Wasser bewegen. Also die meisten Formen legen Eier. In den meisten Formen werden die einfach abgelegt und sich selbst überlassen. Dann gibt es aber Arten, die behalten die Eier länger im Genitalsystem zurück, in ihren Geschlechtsdrüsen zurück, entwickeln sich die Jungen im Ei in der Mutter. Das nennen wir Ovovivipari. Also da fällt dann das Schlüpfen der Schnecke mit der Eierblage zusammen sozusagen. Und da gibt es auch Formen, wo die Mütter das offenbar auch steuern können. Also wenn die sehen, die Bedingungen sind gut, dann wird das induziert und wenn nicht, dann werden die zurückgehalten. Und dann gibt es noch Formen, die sind noch seltener, wo es tatsächlich auch eine Art Verbindung, eine Gewebeverbindung zwischen Mutter und der Jungschnecke gibt, analog zur Nabelschnur bei den Säugetieren. Also wo die Mutter direkt das Junge ernährt, solange es sich in ihrem Genitalsystem befindet. Und dann, wenn das reif ist, dann schlüpft eine Jungschnecke aus der Mutter. Also die gebiert Jungschnecken dann tatsächlich. Andere Formen geben ein bisschen Acht auf ihre Jungen oder auf ihre Eier, indem sie die nicht zufällig verteilen, sondern zum Beispiel anderen Schnecken auf die Schale setzen. Dadurch ist gewährleistet, dass sie nicht austrocknen können. Wenn sie ein Ei auf einen Stein legen und das Gewässer trocknet teilweise aus oder ganz hilft nichts, oder da ist alles verloren dann trotzdem, aber teilweise aus, also der Wasserspiegel sinkt, dann würden die Eier eben trocken fallen und sterben. Wenn sie auf einer anderen Schnecke kleben, dann würde die Schnecke dem Wasser hinterher kriechen und so dafür sorgen, dass die Eier eben im geeigneten Milieu verbleiben. Das sind die Formen, die wir so als Brutpflege vielleicht wahrnehmen können.
Schnecken können zum Teil recht lange ohne Nahrung überleben. Professor Haase berichtet von einem Erlebnis, das ihm selbst widerfuhr, als er vermutlich leere Gehäuse von einer Reise mit nach Hause brachte.
Auch wieder nicht generalisiert, aber viele können das tatsächlich. Wir haben hier selber zu Hause das erlebt. Wir waren auf Curaçao, haben dort auf einem Cliff, einem gehobenen Korallenriff, auf das die Sonne gebrannt hat, und da gab es ganz wenig Vegetation, ein paar Kakteen standen da drauf. Und da gab es weiße, kalkweiße Schnecken, 2 Zentimeter groß, länglich, in einer riesigen Zahl Landschnecken. Wir dachten alle leer. Haben da welche gesammelt, einfach so als Souvenir, und haben die zu Hause in eine Schale gelegt. Tatsächlich, nach 2 Jahren krochen da 3 Tierchen den Rand hoch und haben sich dort wieder festgeklebt. Also haben wir 3 Tiere leider übersehen. Das war nicht unterscheidbar von den leeren Schalen, weil die da schon so ausgetrocknet waren, so viel Wasser abgegeben hatten, dass der Körper selber kaum noch Gewicht hatte, das zur Schale dazu kam. Die hatten wir übersehen. Die haben tatsächlich 2 Jahre auch noch bei uns in völliger Trockenheit überlebt, bis sie sich wieder bemerkbar gemacht haben. Also ja, diese Extremsportler in physiologischem Sinne, die gibt es tatsächlich unter Schnecken.
Es gibt, das heißt, der Organismus fährt auf Null, oder?
Der fährt komplett runter. Also ja, es ist tatsächlich ein Phänomen, das auch noch nicht viele Physiologen angeguckt haben, wie das funktioniert, mit wie wenig die auskommen, was dann überhaupt noch läuft, wie der Herzschlag ist, die Rate, die muss extrem runterfahren. Das ist schon sehr spannend, was die zu leisten imstande sind. Es gibt in der Wüste Schnecken, die den Großteil ihres Lebens tatsächlich einfach in Ruhe verbringen. Das kann über Jahre gehen. Wenn es dann mal regnet, dann wird reproduziert und dann geht es wieder in die Ruhephase.
Wie lange leben Schnecken?
Ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben die Einjährigen, also unsere rote Wegschnecke, die ist einjährig. Ich habe vorhin eine Weinbergschnecke erwähnt, die über 30 Jahre alt wurde, nachgewiesenermaßen. Die Spannbreite ist groß.
Wie orientieren sich Schnecken? Welche Sinnesorgane kommen zum Einsatz?
Also die 50 Meter kann ich jetzt nicht bestätigen, aber auch nicht das Gegenteil behaupten. Aber ganz sicher haben die ganz sensitive chemische Sinnesorgane an den Tentakeln im Mundbereich, die tatsächlich Nahrung oder Beute über große Distanzen wahrnehmen können. Mit denen orientieren sich die Schnecken hauptsächlich. Sie haben auch Augen. Das sind zum Teil sogar Linsenaugen, also die sind physikalisch relativ komplex schon ausgebildet. Was die dahinter geschalteten Nerven vermögen, das ist wahrscheinlich nicht so wie bei Wirbeltieren. Daher vermutet man, dass die Augen im Wesentlichen hell-dunkel wahrnehmen können. Das heißt, für die Orientierung sind die nicht so wesentlich wie die chemischen Sinnesorgane. Also bei uns Geschmack, Geruch. Sie haben die Orientierung angesprochen und, genau. Und zum Teil scheint das so zu sein, dass sie sowas wie Reviere haben. Also es wird von einer Weinbergschnecke in Schweden, von einem Wissenschaftler in den 70er Jahren, glaube ich, war das, berichtet, dass er die da über 30 Jahre regelmäßig angetroffen hat. Er hat die markiert und konnte dann sagen, dass er die jedes Jahr wieder sieht, über 30 Jahre lang. Und der hat dann auch festgestellt, dass die haben Gebiete, wo sie fressen, wo sie ruhen, und andere Orte, wo sie reproduzieren, wo sie ihre Eier legen. Also da finden sie das wieder. Was ihnen auch hilft bei der Orientierung, ist der Schleim. Sie hinterlassen ja eine Spur, und die können sie dann wahrnehmen und auch wiederfinden. Beziehungsweise können andere Schnecken dann der Schleimspur folgen, und wenn das räuberische Schnecken sind, dann finden sie so ihre Beute. Oder ihre Geschlechtspartner auch. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, natürlich.
Es gibt Schnecken, die Algen fressen und die Chloroplasten einlagern und nutzen können. Sie leben, so Professor Haase, wie Pflanzen.
Es gibt Schnecken, die haben gelernt, quasi wie Pflanzen zu funktionieren. Im marinen Bereich. Die fressen also Algen und bauen dann die Chloroplasten in lagern diese Chloroplasten, mit denen die Alge Photosynthese betreibt und dann so Kohlenhydrate herstellt. Die können diese Chloroplasten in ihrem Verdauungssystem lagern, auch in ihrer Haut zum Teil lagern und vermögen es, diese Chloroplasten auch zu nutzen. Die leben also dann von der Funktion der Chloroplasten, leben also quasi wie eine Pflanze. Und das finde ich ist doch ein fantastisches Phänomen und auch ein Aspekt, der die Vielfalt dieser Lebensform Schnecke nochmal oder ein i-Tüpfelchen für diese Vielfalt setzt.
Und wo findet man die?
Das sind marine Formen, die großteils eben auf Algen leben, auf Seegraswiesen zum Teil oder andere Algen fressen eben. Und die sind zum Teil auch dann knallgrün, also weil sie diese pflanzlichen Organellen einbauen.
Was, so meine abschließende Frage an Professor Haase, können wir von Schnecken lernen?
Ja, die Forschungsgebiete sind sehr vielfältig. Das im medizinisch-neurobiologischen Bereich sind manche Schnecken wichtige Objekte, um neuronale Funktionen zu erforschen. Die haben sehr große Ganglien, die auch sehr einfach zugänglich sind. Das sind dann oder gute Voraussetzungen dafür, dass man eben gezielt da physiologisch forschen kann. Das ist ein Gebiet. Wir haben das Medizinische angesprochen mit den Konotoxinen, Materialforschung mit dem Schleim, Evolutionsforschung, das wäre eher Grundlagenforschung, da sehr breit. Wir interessieren uns eben, wie kommt es zu der Vielfalt, was hat die für Funktionen? Dann ökologisch, natürlich ganz wichtig, was haben diese Schnecken für Funktionen bei uns? Wo sitzen sie im Nahrungsnetz? Lernen wüsste ich jetzt nicht so viel. Was ich gerne sage, ist, dass man staunen kann. Also, dass man sich, wenn man sich mit Schnecken mal beschäftigt, die beobachtet, dass man sich mal anguckt, wie leben die, was leben die einem vor? Wie funktionieren die? Was machen die dann draußen? Dinge, die wir im Gespräch bisher schon zum Teil angesprochen haben. Wie können die kriechen auf Scheiben, auf verschiedensten Untergründen? Die kriechen ja auch über Klingen. Die können sich davor schützen. Die gehen unverletzt über Rasierklingen und solche Dinge. Wie fressen sie? Was fressen sie? Die ganzen Geschichten über die Paarung, da könnte ich sicher einen nicht unattraktiven, habe ich sogar schon gemacht, Vortrag halten, der sich nur dem Aspekt widmet. Also welche verrückten Formen gibt es, seine Geschlechtszellen an die Partnerin, an den Partner zu bringen, sich zu vermehren? Diese Aspekte, die würde ich betonen bei einer Auseinandersetzung mit Schnecken. Und da gibt es garantiert viel zu entdecken, was landläufig noch nicht so bekannt ist.
Ich bedanke mich bei Professor Martin Haase.